And if your breath to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing.
Herzlich willkommen zu einem Puls-Podcast, am Mikrofon Ann-Kathrin Mittelstraß. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Protestmusik in Zeiten von Donald Trump. Es ist ja nun wirklich so weit gekommen, wir sind leider nicht aufgewacht und haben gemerkt, dass es alles nur ein Traum war. Nein, Donald Trump ist tatsächlich zum Präsidenten der USA gewählt worden. Bei mir ist Puls-Musikredakteur Jasper Ruppert. Jasper, du hast dich mit dem Thema Protestmusik näher auseinandergesetzt.
Ja, das Verhältnis zwischen Trump und Musik war ja während des Wahlkampfs schon ein großes Thema und besonders nochmal zu seiner Amtseinführung. Normalerweise treten bei diesem Event ja viele Musikstars auf, nur gab es für Trump reihenweise Absagen. Die britische Sängerin Rebecca Ferguson erklärte beispielsweise, sie sei bereit aufzutreten, aber nur, wenn sie diesen Song singen darf. Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Strange Fruit von Billie Holiday. Ein Protestsong aus dem Jahre 1939, der den gewalttätigen Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft anprangerte. Ferguson durfte natürlich nicht auftreten, aber es ist schon so eine kleine Vorahnung. US-amerikanische Protestmusik hat nicht nur eine lange Tradition, für die nächsten 4 Jahre hat sie auch einen neuen Gegner.
Und Jasper macht jetzt zu Beginn mit uns einen Sprint durch die Geschichte der Protestmusik in den USA.
White, oh, white, oh, white, oh, dear, oh, white, oh, white, color Jenkins. I wouldn't wear white, cause you can see it after night. I'll buy me a hum-a-dum-a-dee-la-da-da-da-boo-a-ba-sack-a-juice-a-ball-a-bindings to wear with a robe of Jenna Jenkins.
Jede Krise in den USA hat ihren, wenn man so will, eigenen Protest-Soundtrack. Die Anfänge davon liegen in den gospelähnlichen und trostspendenden Field-Songs der Sklaven. Im Unabhängigkeitskrieg Ende des 18. Jahrhunderts sind Protestlieder erstmals ein landesweites Phänomen. Im amerikanischen Bürgerkrieg knapp ein Jahrhundert später entstehen Songs, die das Heimweh der Soldaten beschreiben und ihren Protest in Zeilen über Kriegsmüdigkeit verpacken. Der erste richtige Antikriegssong entsteht dann 1915. I Didn't Raise My Boy to Be a Soldier wird zum Soundtrack einer pazifistischen Bewegung, die sich gegen eine Beteiligung der USA am Ersten Weltkrieg stellt. Was in den 30er Jahren folgt, ist die sogenannte Folk Revolution und der Auftritt des wohl größten Protestmusikers der amerikanischen Geschichte, Woody Guthrie.
This land is your land and this land is my land, from the California to the New York Island.
Guthrie ist die amerikanische Folklegende. In seinen Songs verpackt er die Stimmung der Bevölkerung, die Anfang der 30er unter Naturkatastrophen und der Wirtschaftskrise leidet. Seine kommunistische Haltung wird während des Zweiten Weltkriegs zwar kritisch beäugt, aber er und seine Mitstreiter wie Pete Seeger liefern neben Songs zum Thema Umweltschutz eben auch antifaschistische Hymnen.
Hey, round, round, Hitler's grave, round, round we go. Gonna lay that poor boy down, he won't get up no more.
Schon damals schreibt Guthrie auf seine Gitarre This Machine Kills Fascists. Ein Spruch, der heute als Aufkleber auf keiner Klampfe eines Punkmusikers fehlen darf. Und noch viel wichtiger, Guthrie prägt alles, was an Protestmusik nach ihm kommen sollte. So zum Beispiel Bob Dylan.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Blowing in the Wind ist nur einer von vielen Protestsongs in den 1960ern, in der Hochzeit der Antikriegsstimmung und Bürgerrechtsbewegung. Hippie-Kultur, politischer Protest und Ablehnung von gesellschaftlichen Normen brauen sich zu etwas zusammen, das die USA nachhaltig prägen sollte. Künstler wie Sam Cooke, Edwin Starr oder James Brown nutzen ihre Kunst, um ihre Abneigung auszudrücken und Probleme offen anzusprechen. Vor allem der beginnende Vietnamkrieg und der herrschende Rassismus sind Thema. Das geht mit Texten oder indem man wie Jimi Hendrix bei Woodstock einfach mal die amerikanische Nationalhymne mit der Gitarre zerfetzt.
den 80er Jahren sind es die Ausläufer der Punkbewegung und vor allem der Hip-Hop mit Acts wie Public Enemy oder NWA, die sich gegen den erzkonservativen Zeitgeist der Reagan-Jahre stellen. Und wie zuvor bei Nixon und ab 2000 bei Bush zeigt sich, dass sich Protestmusik inzwischen vor allem gegen die immer konservativer werdenden Republikaner richtet. Bush Junior Jahre sorgen für einen großen Aufschwung der Protestmusik, sei es durch Punkbands wie eben Green Day oder NOFX, aber auch wieder im Folkbereich wie beispielsweise Bright Eyes Frontmann Conor Oberst. Der legt bei Jay Leno einen legendären Auftritt hin, bei dem er in kompletter Cowboy-Montur mit übergroßem Hut das Klischee des Texaners verkörpert und dann diese Zeilen singt.
When the president talks to God, are the conversations brief or long? Does he ask to rape our women's rights and send poor farm kids off to die?
Bush war schon ein Ignorant, aber so offen rassistisch, frauenfeindlich und hasserfüllt wie Donald Trump war er nicht. Trump wird Protestmusik unfreiwillig beleben, weil er so viel Angriffsfläche bietet und weil er so sehr gegen Minderheiten anredet. Für die Tradition der politischen Songs ist das gut, für die USA und den Rest der Welt eher nicht.
Puls. Ja, die Aussichten sind nicht ganz so rosig. Viel wird darüber spekuliert, was Trump so anstellen könnte. Jasper, du hast für das Thema Protestmusik in Zeiten von Trump auch nochmal mit einer Expertin gesprochen und bei der mal nachgefragt.
Genau, ich habe mit Dr. Angelika Möller vom Amerika-Institut der LMU München gesprochen. Die kennt sich besonders im Bereich Popkultur sehr gut aus. Hat sich Protestmusik in den USA verändert?
Wenn man über Protestmusik nachdenkt, im historischen Kontext, ich glaube, wir assoziieren es häufig mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA, mit Folk. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Künstler, also die Genres, in denen protestiert wird, variieren stärker. Es sind Leute aus dem Indie-Bereich, es sind Hip-Hopper, es sind auch Rockmusiker dabei, auch natürlich klassische Folk-Leute. Und ich glaube tatsächlich, das Genrespektrum, in dem sich die Protestmusik gegen Trump sammeln wird, wird ein breiteres werden. Man weiß ja eigentlich über ihn nicht viel, außer dass er ein Mann mit einem sehr starken Temperament ist, der unberechenbar ist. Und genau dagegen richtet sich aktuell dieser Protest. Es ist eher so, er als Archetyp des Egomanen, er als unberechenbarer Geschäftsmann, der sich teilweise stark rassistisch, stark frauenfeindlich geäußert hat. Das sind ja die Sachen, gegen die der Protest aktuell geht.
Trump ist ja jetzt für viele schon ein dankbarer Gegner.
Bei Trump, also im Rahmen der Protestmusik, was sich neu zeigt, sind tatsächlich die Angriffspunkte, die er liefert. Er liefert eine noch breitere Angriffsfläche als viele republikanische Präsidenten vor ihm. Also er wird zum Beispiel sehr stark angegriffen, auch für Äußerlichkeiten interessanterweise. Also von Hey Mr. Tangerine Man, also Hallo Oranger Mann, über auch seine kleinen Hände, die er angeblich aufweist. Also er wird teilweise sehr, sehr stark, auch in der Protestmusik, das fast schon ein bisschen infantil wirkt, sehr, sehr stark auf seine Äußerlichkeiten angegriffen. Das ist die eine Sache. Zum anderen wird er sehr stark auch direkt zitiert, also was natürlich auch ein bisschen was mit der neuen Medialität zu tun hat, in der er sich gerade schon bewegt, auch seinen Wahlkampf über Twitter ausgefochten zu haben und dann eben sich auch schneller und prägnanter zitierbar zu machen. Das heißt, er wird auch sehr viel direkt zitiert und direkt angegriffen.
Wird die Protestmusik unter Trump dann wieder richtig aufleben?
Ja, das ist aber, glaube ich, wieder so ein Stereotyp, der auf Kunst auch zurückgeht, dass große Kunst entsteht aus Leiden. Und da aktuell sehr viele Leute leiden, auf eine Art und Weise, glaube ich, auch das, oder auch viele Künstler leiden, glaube ich auch, dass tatsächlich wahrscheinlich auch wieder Kunst entstehen wird. Weil interessanterweise ist es tatsächlich so, dass republikanische Präsidentschaften ein höheres Auftreten an Protestmusik zeigen, historisch in den USA. Also man protestiert häufiger gegen republikanische Regierungen in Form von Kunst. Deswegen nach 8 Jahren demokratischer Regentschaft ist es durchaus möglich, dass jetzt auch wieder ein Aufbegehren der Künstler noch mal stärker wird und die auch ihr Leid klagen werden.
Der Unterschied beim Thema Musik zwischen Trump und Barack Obama könnte ja größer kaum sein.
Barack Obama wurde tatsächlich in den Medienberichten auch schon während seiner ersten Präsidentschaftskampagne und auch darüber hinaus als Protestmusikpräsident dargestellt, da er sehr, sehr geschickt innerhalb seines Wahlkampfs klassische Protestlieder aus den 60er Jahren mit einsetzte, teilweise auch aus den 80er Jahren, um für sich selber auf dem, also im Wahlkampf Werbung zu machen. Also er hat zum Beispiel Move On Up sich gewählt, hat auch verschiedene Künstler eingeladen, also Pete Seeger und andere, und hat ganz, ganz bewusst, weil es ihm ja eben auch um Hoffnung ging und auch um Wandel, diese Texte eben mit eingespielt und einfach gesagt, er steht für den gesellschaftlichen Wandel, er steht für einen Fortschritt, der in diesen Liedern auch teilweise gefordert wurde. Und er hat es sehr, sehr geschickt gemacht während seiner Wahlkampfkampagne und dann auch eben in seiner Amtseinführungszeremonie. Und hat das auch immer wieder zwischendurch zitiert. Er ist ja auch jemand, der gerne zwischendurch selber gesungen hat, während er seinen Wahlkampf betrieben hat und damit eben dann auch so die Herzen der Amerikaner gewonnen hat und eben auch einer Mittelschicht, einer sehr, sehr großen und breiten Mittelschicht.
Das war Dr. Angelika Möller vom Amerika-Institut der LMU München, mit der Jasper da gesprochen hat. Ihr habt ja am Anfang über einen sehr interessanten Punkt gesprochen. Also große Kunst kommt von Leiden, heißt es häufig. Und manche sagen jetzt deswegen, dass die Trump-Präsidentschaft die Protestmusik wieder aufleben lassen wird. Wird Protestmusik wieder aufleben oder ist es ignorant, genau das zu erwarten? Das wollen wir jetzt noch ein bisschen vertiefen. It's freedom or death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Jasper, es gibt ja fast so eine Art Erwartungshaltung, so ein quasi Appell an die Protestmusiker. Jetzt habt ihr doch mal wieder die Gelegenheit.
Ja, genau. Das beruht so ein bisschen auf zwei Dingen. Zum einen denken viele Leute da an die jüngere Vergangenheit. Wenn man so an die 90er denkt, die Zeit war ja jetzt musikalisch gesehen eher unpolitisch. Und auch Punk hatte da jetzt nicht wirklich eine große Bedeutung. Klar gab es viele erfolgreiche Bands wie Offspring beispielsweise, aber die waren vieles, aber nicht unbedingt politisch. Und dann kam eben 2000 Bush Junior an die Macht mit dieser ultrakonservativen Agenda. Und plötzlich hatte besonders der Punk endlich wieder eine Bedeutung. Und man denke an Green Day und ihr Album American Idiot. Da ging es wieder richtig los. Die hatten ein Thema, die hatten jemanden, an dem sie sich reiben konnten, gegen den sie aufbegehren konnten. Es gab beispielsweise Bands wie NoFX, deren Sänger Fat Mike sogar eine eigene Organisation gegründet hat, die hieß Punk Voter. Und da ging es darum, dass man junge Menschen dafür animiert, dass sie sich eintragen lassen als Wähler, eben mit dem Ziel, dass dann 2004 Bush verlieren sollte. Allerdings hat das, wie wir ja alle wissen, nicht so wirklich geklappt. 2004 hat Bush nochmal gegen Kerry gewonnen. Trotzdem, Bush war weiterhin da. Der Punk hatte ein Anliegen. Und ein anderer Grund, warum viele denken, dass ausgerechnet jetzt Protestmusik wieder richtig abgehen sollte, ist natürlich die Person Trump selbst, weil so offen hasserfüllt war ja lange kein Politiker mehr und schon gar keiner, der sich um das Amt des Präsidenten bewirbt und dann auch noch gewinnt.
Es klingt tatsächlich ja nach einem guten Moment für Musiker, um das mal so zu sagen, um wieder politisch zu sein. Warum kritisieren denn viele diese Erwartungshaltung dann aber?
Ja, es ist natürlich ein wiederkehrendes Thema, dieses Kunst entsteht aus Leiden. Also man hat die Erwartung, dass Leuten, denen es einfach richtig dreckig geht, dass sie in diesen Momenten am kreativsten sind. Und da ist natürlich auch irgendwo was dran. Also jeder hat bestimmt so 2, 3 Lieblingskünstler, wo er weiß, das eine Album ist Hammer gewesen und es war bekannt, dass der Künstler davor eine schwere Phase durchgemacht hat. Trotzdem ist das natürlich jetzt schon ein bisschen zynisch, das zu erwarten, weil so ist es wirklich so, dass jeder dann kreativ ist, wenn es ihm mies geht? Wahrscheinlich nicht. Und manche kritisieren eben auch, dass diese Erwartungshaltung auch daher rührt, so ein bisschen, naja, wir sind jetzt wieder in einer Phase, wo das eben auch die weiße Mittelschicht betrifft. Und wenn die da mal ein Thema haben, was sie beschäftigt, dann heißt es plötzlich wieder, dass Protestmusik ein gesellschaftliches Phänomen wäre.
Mhm. Und was ja auch dadurch übersehen wird, Musik war ja auch unter Obama politisch.
Absolut. Also klar, Obama war ein Popstar. Es gab keinen Präsidenten vor ihm, der so musikalisch war und auch so enge Verbindungen mit Musikern und Künstlern hatte. Trotzdem gab es in dieser Zeit wahnsinnig politische Musik. Man denke nur an Beyoncé oder Kendrick Lamar. Das ist ja nichts anderes als Protestmusik gewesen, auch wenn es sich nicht gegen die Person Obama richtete, sondern gegen gesellschaftliche Missstände. Und auch der Punk hatte seine Bedeutung unter Obama. Es war ja nicht so, dass er jetzt unbedingt alle, die ein bisschen linksgerichtet denken, begeistert hätte. Also auch wenn die USA offiziell nie im Krieg waren, Man denke nur an den ja doch drohenden Krieg, man muss es eben so nennen, den Obama im Nahen Osten geführt hat und auch Themen wie Bankenrettung und dergleichen. Viele Linke waren von Obama enttäuscht und das hat sich auch im Punk wiedergespiegelt.
Mhm. Also heißt es, nicht zu viel erwarten und vor allem auch nicht vergessen, was in den letzten 8 Jahren an großartiger politischer Musik entstanden ist. Aber gehen wir mal davon aus, es wird mehr an Protestmusik geben in den nächsten Jahren.
Das bestimmt. Und Protestmusik wird auf jeden Fall eine wichtigere Rolle einnehmen in den nächsten Jahren, das ist klar. Es haben sich auch schon viele Künstler geäußert. Rapper Common hat zum Beispiel gesagt, Kunst wird uns Trost spenden und ein Licht am Ende des Tunnels sein. Diese Zeit wird die großartigste Musik hervorbringen, die wir je gehört haben.
Über dieses Thema hast du ja auch mit deinem nächsten Gesprächspartner gesprochen. Der sollte Fans von Punkmusik ja ein Begriff sein.
Genau, mit Chris Barker habe ich gesprochen. Der ist Bassist und Sänger der Band Anti-Flag. Anti-Flag gehören ja so ein bisschen zu den Punk-Legenden in den USA. Die Band gibt es inzwischen seit 1992 und sie ist bekannt für ihren politischen Aktivismus. Die Band unterstützt viele Organisationen von Greenpeace bis Amnesty und sie organisieren auch sehr viele Aktionen im linken Spektrum der USA. In Bezug auf Donald Trump haben sie gerade wieder auf sich aufmerksam gemacht. Trump hatte nämlich Ende November getwittert, dass Leute, wenn sie die amerikanische Flagge verbrennen, entweder ihre Staatsbürgerschaft verlieren sollten oder sogar ein Jahr ins Gefängnis gesperrt werden sollten. Und was haben Anti-Flag gemacht? Sie haben eben amerikanische Flaggen zerrissen und verbrannt und unter anderem aus diesen Resten eine limitierte Vinyl ihres aktuellen Live-Albums pressen lassen und das dann versteigert. Und die Erlöse haben sie dann anschließend gespendet. So Chris, how did you come up with that idea?
Well, that idea was like all of the polls suggested and everything going on. We believed that Hillary Clinton was going to win the election. So that idea was actually for Hillary Clinton. So it just kind of seemed really interesting that after we had the records being manufactured and everything ready to go, Donald Trump won the election. He came out against any quote-unquote desecration of the flag. So that seemed like as good a time as any to share the piece of art that we had made. We can't stress enough how Donald Trump has really made friends of ours, brothers and sisters of our communities, feel afraid to be themselves. And that's not any type of world that we want to live in. The records, the burned flags, those are all things for us to just really poke him with a stick and say, like, we're not afraid. You know, we're in this for the long haul, and we're going to be here to fight you every day. That you are.
Will Trump be a boost for protest music in the U.S.?
Well, I mean, yeah, he is a boost for protest music, and that's okay. You know, I'm not really interested in this idea that activism is a competition in any sense. So if you care about marginalized communities, if you care about the people that Donald Trump is attacking, if you have empathy for more than just yourself, your existence is a resistance to Donald Trump, and I want you on my team. I want you in the fight against racism and sexism, homophobia, transphobia. We need everyone in this fight because it's sweeping Europe. It's sweeping the United States, obviously, with Donald Trump, and it's going to take all of us.
If someone from outside the U.S. asks you what the hell just happened in your country, what do you tell them?
Well, I tell them that the American people were sold out, and they were sold out by a politician who used hate and fear to win, a politician who used the media as a tool to convince people that things are far worse than they are, and the people as a whole are far worse than they actually are. And I believe that there's real work to be done to make sure that the impact of someone like Donald Trump isn't longer lasting than it should be, that our history and cultures of this world have not been forged or made by presidents or prime ministers or popes. The history of our people has always been made by the people, and change comes from the bottom. Change comes from people in the streets. Change comes from people fighting for civil justice, for economic justice, and our job as a band and as artists in 2017 is to provide song and energy and community to help lift up that change coming from the bottom. And I'm not afraid of Donald Trump. I'm ready to fight him.
Das war Chris Barker, Bassist und Sänger von Anti-Flag. Seine Band und er stehen also bereit und sie werden nicht die einzigen sein. Ein großer Teil der Musikwelt hat einen neuen Gegner. Dabei war der Milliardär Donald Trump dort nicht immer das Hassobjekt, sondern vor einiger Zeit, gerade unter Rappern, mal sowas wie cool. Take over the world when I'm on my Donald Trump
shit. Look at all this money. Man mag es kaum glauben, aber auch Donald Trump war für manche Musiker, hauptsächlich Rapper, mal sowas wie cool. Schon lange bevor Trump sich aufmachte, die Welt zu zerstören, war er ein Pop-Phänomen. Und man hat ihn vor allem mit einem verbunden: Geld. Deswegen ist er im Hip-Hop sehr gerne als Referenz genommen worden, wenn man zeigen wollte, wie viel Kohle man schon gescheffelt hat. Trump und Rap, irgendwie ging das eine Zeit lang zusammen. Als Puff Daddy sein Restaurant Justin's eröffnet hat, war Trump da. Als Trump wiederum seinen eigenen Wodka präsentierte, performte Busta Rhymes auf der Release Party. Und Lil Jon ist gleich zweimal in Trumps Show The Apprentice aufgetreten. Bei Comedy Central gab es The Roast of Donald Trump, wo Snoop Dogg noch recht humorvoll meinte:
Now I may not have half his paper, but I got twice the dick, and you can believe that.
Er hat nur halb so viel Cash, aber dafür zweimal den Schwanz. Und heute? Kurz vor der Amtseinführung ist Snoop Dogg nicht mehr zu Scherzen aufgelegt, was Trump angeht.
So ain't nobody gonna perform for Donald Trump, huh? Which one of you jigaboo-ass niggas gonna be the first one to do it? I'm waiting, I'm gonna roast the fuck out one of you.
Sinngemäß, der Schwarze, der bei diesem Event auftritt, bekommt es mit Snoop Dogg zu tun. Was in der Zwischenzeit passiert ist, weiß jeder. Trump ist der 45. Präsident der USA und auf seinem Weg dahin schlug er solche Töne an.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Und über Schwarze sagte er:
You know, it's just like a total catastrophe. The unemployment rates, everything is bad. No healthcare. No education, no anything.
Kein Wunder also, dass Rapper und Musiker im Allgemeinen ihm nicht mehr Respekt, sondern nur noch Hass entgegenbringen. Im Wahlkampf ist das schon deutlich geworden. Musiker wie Bruce Springsteen, Katy Perry oder Miley Cyrus haben sich sehr früh auf die Seite von Hillary Clinton gestellt. Und manche wie Rage Against the Machine-Gitarrist Tom Morello haben Trump direkt angegriffen.
Standing up against old man Trump. Because when it comes to race relations, he's like an old school segregationist. When it comes to women's issues, he's like a frat house rapist.
Mehrere Musiker hatten während des Wahlkampfs eine Aktion gestartet. 30 Days, 30 Songs. Unter dem Slogan Artists for a Trump-Free America haben zahlreiche Künstler Anti-Trump-Songs geschrieben. Von Death Cab for Cutie über R.E.M.
This is my world and I am world leader pretend.
Bis Eminem.
You say Trump don't kiss ass like a puppet. Cause he runs his campaign with his own cash for the funding, and that's what you wanted.
Und Trump hat die Opposition der Musikwelt immer dann gespürt, wenn er Songs auf seinen Wahlkampf-Events gespielt hat. Durch die Bank haben die Künstler Trump öffentlich aufgefordert, ihre Musik nicht mehr zu spielen. Dazu gehören Adele und die Rolling Stones, Aerosmith und Elton John, Queen und Twisted Sister. Die Liste würde noch lange weitergehen. Einst ist Trump eine popkulturelle Referenz gewesen. Im Wahlkampf ist er auf Ablehnung gestoßen und jetzt gibt es Hass. Bei Rick Ross heißt es:
Assassinate Trump like I'm Zimmerman. Now accept these words as they came from Eminem. Democratic Party sentenced to the pendulum. Killing them. I voted for Andre Benjamin.
Und YG hat den ziemlich plakativen Song Fuck Donald Trump rausgehauen.
Fuck Donald Trump. Yeah. I like white folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you.
Inzwischen gibt es davon sogar schon einen zweiten Teil. Mit dabei ist auch Macklemore. Der Protest gegen Trump kommt inzwischen so aggressiv daher wie Trump selbst. Die Rapper haben die Schnauze voll von ihm. Man kann ja auch anders mitteilen, dass man reich ist. Der Punk hasst ihn sowieso und der Pop ist vielleicht politisch aktiv wie nie. Übrig bleiben Ted Nugent, Kid Rock und Three Doors Down. Die halten zu Trump. von denen hört man aber wahrscheinlich nicht allzu viel, wenn der allergrößte Teil der Musikwelt die nächsten 4 Jahre gegen Trump rebelliert.
Thema Rebellion. Boyz Sets Fire ist ja auch eine von vielen politischen Bands gewesen, die in den Bush-Jahren besonders laut waren. Ihr Album Tomorrow Come Today fing damals mit diesem wütenden Schrei von Sänger Nathan Gray an, mit dem Satz Protest is Patriotism. Jasper, du hast mit Nathan auch gesprochen über die aktuelle Situation.
Ja, Nathan Gray ist ja in der Szene sehr bekannt, auch als jemand, der gerne mal kontroverse Thesen raushaut. Ich habe ihn unter anderem zur Wahl befragt, aber auch zu den Herausforderungen, die jetzt vor Protestmusikern liegen. Nathan, what was running through your mind when the election results came in?
Hillary Clinton's campaign, and you know, they were waiting in this one area. And then you had the Trump campaign, and they were waiting in another area, and they had not given themselves any credit to win. There was no way in hell they were going to win. And you could tell that from the Hillary side, too. There's no other way to put it but a severe arrogance that they were going to win. So when that flipped, it was a very shocking and weird thing for everyone. Then when you sort of sat there and thought about it instead of just acting out of emotion and going, oh, fuck, it was like, I should have seen this coming. Everyone should have seen this coming. To have on the other side that amount of arrogance was, of course, going to lead people straight to Trump. Why didn't we see that?
You spoke of arrogance of the left. What do they have to change?
There has to be a way to do it in where we aren't talking down to people, because that's one of the reasons why we're in this mess in the first place, is that the left, in a lot of ways, we forgot how to have fun. We forgot how to talk to people. And a lot of that comes across as arrogance, as speaking down to people, as telling people, oh, you're stupid, you don't know what's best for you. That doesn't work. It's obvious that doesn't work. So we have to find new ways to open up dialogue. We have to find new ways to show people that what we're trying to say is a more joyful alternative to life, you know? As opposed to just another set of rules that they have to follow.
Will protest music play a bigger role in this process?
Yeah, but it needs to find a different way to do it. I think that one of the issues is the over-goofy seriousness of the left recently that has really set a lot of people to the other side. There is almost a fanatical side of the left that has become so cut off and so detached from the common person that when you even say left or liberal or whatever, they're like, ugh, fuck that, uptight assholes. You know what I mean? So we have to find a way to make art, to make music, to make revolutionary ideas fun, because they are. That's the thing, is that revolutionary ideas, art, music, things like that are fun. They're joyful. They make people want to dance and laugh and forget all the bullshit that's going on in their lives. So there has to be a way to combat the ugliness of what's going on with the joy that music can provide.
So what should protest music do?
Maybe don't call it protest music, number one. The title of political band is boring, and it always has been. There's nothing awesome about a political band. That just sounds stodgy. It sounds awful. But if you have a revolutionary band, a band that gives you something, you know, that gives you that feeling, that intensity, that love for music again, that feeling like you can take on the world, you know, as opposed to just yelling slogans at you. Who wants that? Who wants somebody to get up and yell slogans at them? That sucks. Like, you want people to get up and inspire you to be a better person, to inspire you to make the world around you a better place. And sometimes you just want them to get up there and entertain you so that you can have a good time, settle down from your shitty week, and move on with your life. I think it's up to musicians and artists to find that balance, you know, to not just shoving things down people's throats, but to inspire them once again, and to not be so heavy-handed all the time with it. If you can inspire people to be more happy with themselves, they won't treat other people like shit.
Das war Nathan Gray von Boys That's Fire. Protestbands und die Linke als Ganzes sollen also endlich wieder Spaß haben, hat er gesagt. Klingt doch mal nach einer ganz ordentlichen Idee. Aber jenseits vom vermeintlichen Auftrag der Protestmusik wollen wir zum Schluss jetzt noch einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen. Was könnte sich tatsächlich für Musiker verändern unter einem Präsidenten Trump? Jasper, man weiß ja außer diesen paar Parolen, die man von ihm jetzt schon gehört hat, gar nicht so viel, was er jetzt eigentlich vorhat. Welche von Donald Trumps Ideen könnten denn Auswirkungen für die Musiker in den USA haben?
Also ein großes Thema könnte der Affordable Care Act werden, also die von Obama eingeführte Krankenversicherung. Die ist nämlich den Republikanern seit Jahren schon ein ganz, ganz großer Dorn im Auge und sie haben mehrfach versucht, das Gesetz wieder abzuschaffen. Jetzt haben sie beide Kammern und sie stellen auch noch den Präsidenten. Also es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis sie das Gesetz wieder abschaffen, obwohl sie noch keine Alternative dazu haben. Also vor Obamacare war es nämlich so, dass über die Hälfte der Musiker keine Krankenversicherung hatten. Viele haben durch das Gesetz eine bekommen und müssen jetzt natürlich fürchten, dass sie die wieder verlieren. Das könnte natürlich heißen, dass sie weniger Zeit für Musik haben, weil sie vielleicht einen anderen Job annehmen müssen, um eben weiterhin versichert zu sein.
Mhm. Also da könnte es also schon schnell konkret werden. Gibt es noch andere Dinge, die ja die Menschen in der Musikindustrie beschäftigen?
Ja, da gibt es noch andere große Baustellen, beispielsweise das Thema Netzneutralität. Also die Frage, ob es zukünftig verschiedene Geschwindigkeiten im Internet gibt. Das ist natürlich gerade für Musiker wichtig, wenn die ihre Sachen übers Internet verkaufen wollen. Wenn die dann demnächst dadurch eingeschränkt werden, hat es natürlich auch Folgen. Trump hat mal angedeutet, dass er sowas befürworten würde, also zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das wäre natürlich schlecht. Ein anderes Thema ist zum Beispiel, was Fusionen von großen Medienkonzernen angeht. Da weiß man auch wie bei Netzneutralität nicht ganz genau, wie Trump dazu steht. Und vor allem muss man auch ehrlich sagen, man weiß nicht, ob er es überhaupt fair steht. Also da muss man einfach gucken, wie er und seine Regierung das weiter vorantreiben oder eben nicht.
Mhm. Gibt es auch Themen, bei denen Musiker und andere, also Musikindustrie-Mitarbeiter hoffen können, dass vielleicht unter einer Trump-Präsidentschaft für sie doch irgendwie was Gutes rauskommen könnte?
Ja, doch, es gibt tatsächlich eine Sache, wo so ein bisschen Hoffnungen auf Trump beruhen, nämlich das Thema Copyright. Also die Musikschaffenden in den USA hoffen schon seit längerem, dass das mal reformiert wird. Also das Copyright in den USA ist ein bisschen anders als das Urheberrecht in Deutschland. Das zu erklären würde uns, glaube ich, ein paar Stunden kosten. Aber es ist so, dass viele Musiker sagen, es wird Zeit, dass das reformiert wird. Also beispielsweise der CEO der National Public Publishers Association, David Israelit, hat gesagt, Zitat, wir hoffen, dass die neue Regierung fairer zu Songwritern sein wird und den Einfluss von großen Tech-Firmen wie Google reduziert. Zitat Ende. Also der Vorwurf an die Obama-Regierung war immer so ein bisschen, sie haben das Copyright nicht reformiert, weil sie so enge Verbindungen mit Google beispielsweise haben. Und jetzt gibt es viele Republikaner im Kongress, die da verschiedene Ideen reinbringen. Hauptsächlich geht es darum, kriegen die Musiker mehr Lizenzgebühren? Kriegen sie, die Diskussion hatten wir auch in Deutschland, muss YouTube beispielsweise zahlen, wenn Lieder von Musikern gespielt würden? Und auch die Frage, was es in den USA noch nicht gibt, wenn Songs im Radio gespielt werden, gibt es dafür Lizenzgebühren für die Musiker? Und sie hoffen darauf, dass Trump, ich sag mal, als vermeintlich Konservativer, der da eher auf der Seite der Künstler steht, weil er selbst ist ja auch Lizenzinhaber. Also beispielsweise seine Sendung The Apprentice, da kassiert er ja auch dann ganz gerne, wenn das weiter verwertet wird.
Mhm. Also du meinst, Musiker sollten vielleicht sogar ein bisschen gelassener an Trump und seine Politik rangehen? Vorsichtig, gelassen?
So weit würde ich da nicht gehen. Das Wichtigste liegt nämlich jenseits von Gesetzestexten. Musik lebt ja von Diversität und es ist genau die Diversität, die Trump in den USA angreift, indem er konstant gegen Minderheiten hetzt. Dass das Auswirkungen hat, sieht man schon jetzt daran, dass beispielsweise die Zahl der Hate Crimes rapide gestiegen ist. Die Frage ist also, ob sich Musiker, die einer Minderheit angehören, sich weiter öffentlich äußern werden oder ob sie zukünftig Angst vor Gewalt haben müssen. Denn egal ob Protest oder Mainstream-Musik, beide finden dann am besten Gehör und können sich am besten entfalten,
wenn sie in einem friedlichen und demokratischen Umfeld stattfindet. Und dieses Umfeld droht sich gerade heftig zu verändern.
Ja, das wird spannend werden, was in nächster Zeit auf uns zukommt. Die wohl ungewöhnlichste Präsidentschaft aller Zeiten steht an und wir werden sehen, ob und wie sich eine politisierte Musikwelt gegen Donald Trump stellen wird. Das war ein Puls-Podcast zum Thema Trump und Protestmusik. Wir sind Ann-Kathrin Mittelstraß
und Jasper Ruppert.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Puls Spezial.
Ihr glaubt, ihr macht Rap, aber was ihr macht, ist leider schwul.
Bei Homo Raps ziehen Heiko und ich den Stecker.
Ey, du Schlampe, jetzt mal besser den Rang.
Darf man als Rapper eigentlich Schwuchtel sagen oder Frauen beleidigen? Geht gar nicht, sagt zum Beispiel Retro-Gott.
Ich habe das früher gesagt und ich sage es nicht mehr, weil ich eingesehen habe für mich, dass das Menschen verletzt, dass das auch als eine Form von symbolischer Gewalt interpretiert werden kann, dass man damit Leuten schadet.
Viele sagen aber, Rap muss das dürfen. Klar, der Beef gehört zum Business, aber wo sind die Grenzen?
Rap und auch die Demokratie muss Leute aushalten, die Dinge sagen, die eben nicht politisch korrekt sind, weil der Rest wäre dann tatsächlich eine Zensur.
Puls trifft Rapper, Veranstalter und Journalisten und fragt, was ist korrekt und wo beginnt die Zensur?
Es geht nicht darum, irgendwelche Sprachverbote zu erteilen, sondern es ging darum, irgendwelche Denkbewegungen anzuregen.
Bitch, Fresse.
Warum Rap nicht politisch korrekt sein kann. Puls Spezial und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls. Dieses neue Radio.